Also was wir in den Podcasts ja auch deutlich immer wieder rausgehört und explizit diskutiert haben, man kann ökologische Themen nicht ohne soziale Themen diskutieren. Das hängt einfach in ganz vielen Ebenen sehr eng miteinander zusammen und beeinflusst sich sehr stark gegenseitig.
Da könnte man jetzt auch nochmal fragen, was ist irgendwie sinnvoll mit dieser Stimme, mit diesem Einfluss aufs Wahlsystem sozusagen, auf unseren Bundestag und so weiter, Einfluss zu nehmen, das ist die eine Seite, aber ich habe in unseren Podcasts auch ganz oft gehört, dass die Stimme abgeben ist das eine, aber es gilt eben auch darüber, sich zu organisieren und dicke Bretter zu bohren. Also das wird jetzt nicht mit einer Wahl und einem Bundestag passieren.
Meine Erfahrung ist es, viele Menschen durchaus sehr vernünftig sind oder dann man mit denen reden kann, selbst wenn sie mit AfD-Positionen sympathisieren, weil sie einfach sauer sind und auch zu Recht, was schiefgelaufen ist die letzten Jahre in der Politik oder sich nicht gehört fühlen. Und ich glaube, so dieser direkte, reale Kontakt, dass wir da wieder hinkommen, ist einfach super wichtig.
Dass man in Ruhe, sachlich und emotional über diese Themen spricht, auch in ungewöhnlichen Konstellationen versucht, Mehrheiten zu arrangieren. Und ich finde, dieses Thema hat sich durch die Podcast-Folgen eigentlich sehr stark auch durchgezogen. Immer dieses zu reflektieren, worüber sprechen wir eigentlich genau? Wie kann man das jetzt mal sachlich verpacken, ohne direkt emotional zu reagieren?
Ja, herzlich willkommen zu unserer 7. Folge in der Reihe Visionen für eine zukunftsfähige Wirtschaft. Heute ist es eine besondere Folge, weil wir sitzen hier zu viert. Mein Name ist Hanna, ich sitze hier mit Carola und Valentin und Alexander. Wir sind alle vier Teil von Economist for Future und haben eben dieses Projekt, Podcast-Projekt Vision einer zukunftsfähigen Wirtschaft hier gemeinsam angefangen und umgesetzt. Und heute stellen wir uns gemeinsam die Frage, was haben wir eigentlich mitgenommen aus diesen verschiedenen, 6 verschiedenen inhaltlichen Folgen, die wirklich ja eine Bandbreite an Themen abgedeckt haben, von der unternehmerischen Praxis über die Frage des Eigentums, die Frage des Geldes, die Frage des Wachstums und wie wollen wir eigentlich in Zukunft unseren Wohlstand erhalten oder umbauen. Da ist wirklich viel mit dabei. Wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, hört sie euch gerne nochmal an. Jetzt gibt es aber hier einmal den Ritt durch die Themen und natürlich auch mit Blick auf die nächste Woche, die nächsten Wochen. Der 23. Februar steht vor der Tür, die Bundestagswahl steht vor der Tür und die Frage natürlich auch hier, was machen wir denn mit dem, was wir gehört haben und wen wählen wir denn, um diese Visionen einer zukunftsfähigen Wirtschaft auch in der Gegenwart schon auf die politische Ebene zu heben? Was geben die Wahlprogramme her? Beschäftigen sich die einzelnen Parteien schon mit den Visionen? Was passiert in den aktuellen Diskursen rund um die Bundestagswahl, in den Talkshows, die wir miterleben müssen? Und was ziehen wir einfach für Konsequenzen aus dem, was wir jetzt hier mit Expertinnen und Experten einer zukunftsfähigen Wirtschaft besprochen und gedacht haben? Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und würde deshalb auch erstmal in die Runde gehen und eine kurze Vorstellungsrunde einleiten mit den Fragen, wer seid ihr? Was ist aber auch euer Hintergrund? Also was habt ihr bisher so gemacht in eurem Leben? Und da würde ich erstmal einsteigen mit Alex. Alex, leg doch mal los, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo zusammen, auch in die Runde von mir. Ich bin Alexander Blömer aus München. Ich habe Wirtschaft und Informatik studiert in den letzten Jahren, promoviere gerade hier in München an der Technischen Uni zum Thema Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten, wie dort Unternehmensinteressen, lokale Interessen etc. auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können. Ich fand die 6 Folgen sehr spannend, freue mich darauf, mit euch darüber zu diskutieren und bin gespannt auf die Ergebnisse.
Carola, magst du weitermachen?
Carola Eckstein, hallo auch meinerseits. Ich bin von Haus aus Mathematikerin, habe lange als Entwicklungsingenieur gearbeitet, also erstmal weit weg von der Ökonomie. Habe mich aber parallel zu diesem professionellen Werdegang immer sehr viel für Ökologie engagiert und dann auch gerade in der Kommunalpolitik für soziale Themen interessiert und eingesetzt, wobei ich da nie parteipolitisch irgendwie zugeordnet war und nach wie vor nicht bin. Und habe da immer mehr gemerkt, der ökonomische Rahmen, in dem wir uns bewegen, verhindert eigentlich, dass all die vielen tollen Ideen, die technischen Konzepte, die wir haben, so richtig umgesetzt werden und Wirkung entfalten können. Und das hat mich immer geärgert. Und deswegen habe ich vor 3,5 Jahren angefangen, mich intensiv mit Ökonomie zu beschäftigen. Und deswegen bin ich jetzt auch hier bei Economists for Future gelandet und habe auch aus den Podcasts viel Spannendes noch gelernt.
Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Valentin, stell du dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich auf die Diskussion. Genau, ich bin Valentin Sack-Wostkin. Ich komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit, bin dann später zu den Wirtschaftswissenschaften gewechselt und habe Ökonomie studiert an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und promoviere jetzt zu Suffizienz- und Postwachstumsthemen. Und ich habe mich immer gesellschaftlich engagiert, aber eher im Bereich NGOs, Bildung und so weiter und eher weniger im parteipolitischen Sinne. So viel zu mir und ich bin gespannt, was wir diskutieren heute.
Ja, vielen Dank euch drei. Ich stelle mich auch noch kurz vor. Hanna Heller, habe ich ja schon gesagt am Anfang. Ich habe lange Volkswirtschaftslehre ganz klassisch studiert, weil ich immer dachte, okay, ich muss dieses Wirtschaftssystem verstehen, um unsere Probleme, um einen Beitrag dazu zu leisten, unsere Probleme auf dieser Welt, auf diesem Planeten zu lösen. Hab dann mit Valentin auch einen Master gemacht an einer kritischen Hochschule, der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Für alle, die noch nicht wissen, was sie studieren sollen, kurzer Werbeblock. Da kann man wirklich sehr viel lernen und auch sehr viel Menschen kennenlernen, die einen noch lange begleiten. Dann war ich so ein bisschen auf dem Stand, okay, jetzt weiß ich, was alles schief läuft, aber ich weiß noch nicht, wie man es lösen soll. Und deshalb habe ich angefangen zu promovieren zur sozial-ökologischen Transformation der Wirtschaft, habe meine Doktorarbeit jetzt letztes Jahr beendet und arbeite beim Mycelium, einer Organisation, die auch in einem Podcast vertreten war, die gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften in die Welt bringt. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann Folge 2 anhören. Genau, parteipolitisch. Ich muss es, glaube ich, bin die Einzige, die hier beichten muss. Ich kandidiere sogar für den Bundestag auf einem eher hinteren Platz auf der Landesliste in Rheinland-Pfalz, und zwar für Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin schon lange bei den Grünen engagiert und will aber hier auch nochmal sagen, dass auch wenn man in einer Partei ist, man nicht alles toll findet, was diese Partei macht. Nur um es mal gesagt zu haben. Gehe ich in die kritische Reflexion auch mit meiner eigenen Partei in diesem Zirkus der Parteienlandschaft und des Wahlkampfes, in dem wir uns gerade befinden. So, da steigen wir doch direkt mal ein. Valentin, ich würde mal mit dir starten. Du hast dir die Podcasts nochmal angehört. Was hat dich denn am meisten bewegt? Was hat sich dir nochmal klarer irgendwie gezeigt vor deinen Augen? Was waren die wichtigsten Erkenntnisse oder Dinge, die du hier jetzt gerne auch nochmal diskutieren würdest?
Ja, danke, Hanna. Ja, ich sehe so ein Muster im Wahlkampf und in der medialen Debatte, dass im Prinzip politische Interessen einer kleinen privilegierten Minderheit als Interessen für alle dargestellt werden oder eben mit Nebelkerzen von tatsächlichen Problemen und wichtigen Themen abgelenkt wird. Und ich mache das mal deutlich an 3 Beispielen, die wir als Themen in unseren Podcast-Folgen hatten. Einmal sogenanntes Wirtschaftswachstum, dann Steuerausgestaltung und Migration. Ne, sogenanntes Wirtschaftswachstum, die pauschale Forderung nach mehr Wirtschaftswachstum ist ja eine Nebelkerze, da die Politiken dahinter, von den Politiken dahinter ja oft nur eine Minderheit profitiert und das Wachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt ja nichts darüber aussagt, wie genau Wohlstand verteilt wird. Klar, es gibt vielleicht mehr Arbeitsplätze, wenn es Wirtschaftswachstum gibt, aber es ist überhaupt noch nichts darüber ausgesagt, welche gesellschaftlichen Ziele wird eigentlich mit dieser Arbeit erreicht, wird ordentlich entlohnt, etc. Das heißt, wir müssen mehr darüber reden, was eigentlich die gesellschaftlichen Ziele sind, wo wir hinwollen, anstatt sozusagen pauschal so ein abstraktes Wachstum einzufordern, wie es eben auch im Bundeswahlkampf häufig stattfindet oder sogar auf Wahlplakaten plakatiert ist. Ne, also ich glaube, selbst Postwachstumsökonomen sind sich einig, klar brauchen wir jetzt Investitionen angesichts der Rezession, bröckelnden Infrastruktur und Klima Krise, also eine mutige Investitionsoffensive, aber halt gezielt, ne? Also zu fragen, okay, welche Bereiche brauchten denn eine Investition und wie erreichen wir sozusagen diese Ziele? Und Gesamtwachstum braucht es ja oft gar nicht, weil man eben Arbeitskraft oder Ressourcen umstrukturieren kann und sich eben fragen kann, okay, wohin sollen eigentlich unsere Anstrengungen fließen? Also ich glaube, man kann es zusammen mit gezielter Wirtschaftspolitik statt so einem Gießkannenprinzip. Und klar, immer die Frage ist, wie soll das finanziert werden? Dann kann man dann so Stichworte diskutieren wie eine Reform der Schuldenbremse, aber auch eine Vermögenssteuer und Ähnliches. Und das führt dann zum zweiten Thema, nämlich der Ausgestaltung von Steuern. Das wurde ja auch bei uns im Podcast immer wieder erwähnt, ne? Also man kann eine Vermögens- und Erbschaftssteuer erheben auf eben hohe Erbschaften und hohe Vermögen. Und da ist es auch so spannend im Diskurs, auch wenn sozusagen nur die Allerreichsten besteuert werden sollen, wird dann immer wieder Omas Gartenhäuschen bemüht und dann so getan, als ob jetzt sozusagen die hart arbeitende Frau oder der hart arbeitende Mann sozusagen jetzt auf sein Erspartes verzichten muss. Dabei fordert es ja sozusagen niemand ein, sondern es geht eben darum, ja, wie können eigentlich sehr privilegierte, sehr reiche, die oft eben ein leistungsloses Einkommen haben, ein bisschen mehr zum Gemeinwohl beitragen. Und ja, wie wir dahin kommen, das ist so eine Krux, finde ich, wie wir dann zu einem anderen Diskurs kommen können. Ja, und das dritte Thema ist das leidliche Thema der Migration, was ja sehr stark im Fokus ist im Wahlkampf. Und klar, mir widerstrebt auf jeden Fall sozusagen über Migration so zu sprechen, wie das im Diskurs stattfindet, also Menschen nur als Wirtschaftsfaktor anzusehen, wer sind die guten Migranten, Migrantinnen für die Wirtschaft, wer sind die schlechten und so, weil natürlich das Menschenrecht auf Asyl und so weiter da unter die Räder gerät. Aber selbst wenn wir jetzt nur darauf schauen würden, was für die Wirtschaft gut ist, in Anführungsstrichen, brauchen wir ja Migration, brauchen wir ja Fachkräfte, sind das sehr viele kluge Menschen, die als Ärztinnen hier arbeiten, als ITler, als Pfleger, Pflegerin, wie auch immer. Und ist hier sehr stark eben im Diskurs, dass sozusagen das Interessen von einer kleinen Minderheit an ja Leuten, die vielleicht rassistisch sind oder eben von anderen Themen ablenken möchten, wie eben Vermögens- und Erbschaftssteuer und Privilegierten, dass die dieses Thema eben spielen im Diskurs. Genau, also das sind so die drei Themen, die ich so als Beispiele jetzt mal ranziehen wollte, aber ich glaube, man könnte das an vielen anderen Themen wie Boden und so weiter ähnlich durchexerzieren. Und da stelle ich mir die Frage, wie können wir wieder sozusagen schaffen, in einem Diskurs dahin zu kommen, dass die Interessen der Mehrheit sozusagen auch als solche erkannt und diskutiert werden.
Ja, schon einmal der Rundumschlag. Carola, Alex, juckt's euch, darauf einzugehen oder soll ich erstmal?
Ich finde das einen guten Anknüpfungspunkt, was mir in einem dieser Podcasts sehr klar wurde. Diese Fokussierung auf Wachstum ist eigentlich eine Faultierlösung. Eigentlich müssten wir eine große Diskussion über Verteilung sowohl von Lasten als auch von Vermögen, von Einkommen, von Möglichkeiten führen. Das ist natürlich eine anspruchsvolle, schwierige Diskussion, weil man sich damit den Reichen und den Vermögenden und den Mächtigen anlegen muss. Und dann ist die bequeme Hintertür, zumindest dem ersten Anschein nach, zu sagen, wir wachsen, dann kriegen alle mehr und dann brauchen wir nicht drüber reden, ob vielleicht irgendwer auch mal was abgeben könnte. Dass das dann in der Realität auch so nicht funktioniert, weil dann die sowieso schon viel haben, halt noch mehr bekommen. Und die vorher schon zu wenig hatten, immer noch zu wenig haben, fällt dann in der Diskussion erstmal hinten runter. Aber generell ist dieses Bestreben, Wachstum und mehr Wachstum eigentlich eine faule Ausrede.
Ich würde hier gerne ein Bild einbringen von einer Raupe, die sozusagen immer mehr frisst und immer fetter wird und die Blätter um sie herum aber immer weniger wird, also Nahrung wird immer weniger. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir sind wie so eine Raupe, die immer fetter wird und immer sozusagen sich von also immer mehr Blätter sucht um sie herum. Es gibt aber immer weniger davon und da gibt es sozusagen noch dünnere Raupen um uns herum, sozusagen die Migrationsdebatte, die Migrantinnen oder die Menschen, die bei uns eigentlich auch nach Lebensgrundlage suchen, nach Perspektive suchen. Und wir versuchen aber so als dicke, fette Raupe, die so wegzustoßen und sagen, nein, hier gibt's auch nicht mehr genug Blätter für uns alle. Und dann diskutieren wir jetzt darüber sozusagen die ganze Zeit, wie schaffen wir es denn sozusagen, diesen kleinen anderen Raupen, die um uns rumkriechen, fernzuhalten und die Blätter, die wir noch gerade in näherer Umgebung haben, nur für uns zu erhalten und wie... Genau, wie finden wir da sozusagen die besten Lösungen, wie wir diese dünnen Raupen irgendwie abschieben können und uns irgendwie eine Mauer drum bauen können, damit die Blätter so für uns sind. Dabei wäre es viel schlauer, darüber nachzudenken, wie wir es schaffen, dass wir uns verpuppen und dass wir am Ende als Schmetterling rauskommen, der irgendwie zu ganz neuen Bäumen mit viel mehr Ressourcen und viel mehr Freiheit und viel mehr Potenzial sozusagen hinfliegen kann, statt nur aus dieser kleinen, fetten Raupenperspektive herauszudenken. Und was halt passiert, finde ich, dass AfD, müssen wir nicht drüber sprechen, aber auch die CDU, selbst in den Plakaten der SPD, finde ich, sieht man diese Aussage so, ne, SPD plakatiert ja auch irgendwie mehr für dich im Geldbeutel, mehr Sicherheit für dich, wenn es dir gut geht, dann geht's uns. Also die argumentieren alle aus dieser Raupenperspektive so, wir sorgen dafür, dass du jetzt noch deine Blätter hier im direkten Umfeld, dass die dir sicher sind. Und ich würde mir so wünschen, dass wir mehr uns trauen oder auch die Parteien sich mehr trauen, sozusagen diese Perspektive des Schmetterlings zumindest mal ja, aufzumachen und darüber zu sprechen. Und das wäre eben die Perspektive, okay, wenn wir jetzt gerade kein Wirtschaftswachstum haben, weil haben wir ja faktisch gerade nicht, was stecken denn da auch für Chancen drin? Wie kann man denn damit umgehen, wenn jetzt eine Automobilindustrie sich komplett umbauen muss oder wir auch den Energiesektor komplett umbauen und Kohle, sozusagen Kohleregion und so weiter komplett wieder nach neuen Perspektiven suchen müssen? Also da sind faktisch schon keine Blätter mehr. Dann da zu gucken, okay, und ne, wie können wir jetzt da zur Entfaltung beitragen? Und da habe ich viel gehört in unseren Podcasts, wo ich gedacht habe, ja, so da müssen wir dran. Und also ne, eine ökologische Steuerreform, einen neuen Arbeitsbegriff, da ist wirklich viel zu holen. Und da habe ich voll Lust, mit euch drauf einzusteigen und diese Themen der kleinen, fetten Raupe, die können wir kurz anschneiden, aber ich würde echt gerne drüber sprechen, wie werden wir zum Schmetterling und was steckt da vielleicht auch in den Parteiprogrammen drin, die auf dieses Schmetterlingsdasein irgendwie verweisen.
Ja, danke, Hanna, für das auch sehr passende Bild. Ich finde, das macht sehr schön deutlich, dass gerade in der aktuellen Diskussion, aber auch im Hinblick auf die Podcasts stark deutlich wird, dass wir eine unglaubliche Verunsicherung in der Gesellschaft momentan haben. Wir sehen auf der einen Seite, wir haben die Notwendigkeit, irgendwie unser Wirtschaftssystem zu überarbeiten, vielleicht komplett auf den Kopf zu stellen, weil unsere ökologischen Grundlagen einfach komplett von diesem Wirtschaftssystem aufgefressen werden. Gleichzeitig gerade in den letzten Wochen sehen wir, dass die Diskussion im öffentlichen Raum sich an Themen wie Migration aufheizt, die keine Frage natürlich auch wichtig sind. Wir müssen irgendwie als Gesellschaft einen gemeinsamen Umgang mit Migration finden. Aber die Relevanz ist halt eine komplett andere und gleichzeitig auch ein Menschen- und Weltbild, was dahinter steht, was viel stärker diskutiert werden müsste im öffentlichen Raum. Die Relevanz sollte eigentlich oder der Fokus sollte viel stärker auf den ökologischen Auswirkungen unseres Wirtschaftens liegen und sich weniger an jetzt Migrationsfragen aufheizen. Natürlich ist es klar, dass in der Gesellschaft da gerne drüber gesprochen wird, weil das eigene Leben sehr unmittelbar beeinflusst, den eigenen Geldbeutel beeinflusst. Hanna, du hast jetzt erwähnt, auch was auf den Wahlplakaten immer drauf steht, immer der Fokus auf, wie geht es dir als Individuum damit? Und diese gesamtgesellschaftlichen Fragen, wie wollen wir leben, wie können wir wirtschaften, ohne den Planeten dabei zu zerstören und gleichzeitig irgendwie soziale Grundlagen zu schaffen, das sind halt eigentlich für ein Individuum viel zu große Fragen, um sie alleine anzugehen. Und dementsprechend ist die Diskussion, da finde ich, in der öffentlichen, im öffentlichen Raum auch sehr schwierig, darüber zu machen, weil es so große, so abstrakte Themen sind, die zum Teil sehr schwierig sind, auf das konkrete Individuum runterzubrechen. Aber das lenkt sozusagen von den großen systematischen Änderungen, die wir eigentlich brauchen, komplett ab. Und das finde ich da ganz spannend an dem Bild.
Aber lass doch vielleicht mal direkt einsteigen in eins dieser Themen. Steuern. Ja, also dieses Steuerthema ist ja eins, was total zentral ist. Und fangen wir mal mit dem radikalsten Beispiel sozusagen an, die AfD, die irgendwie immer sagt, wir sind für den kleinen Mann da, und dann in Wirklichkeit aber irgendwie, wenn man sich diese Studien anschaut, was dann tatsächlich mit deren Steuerpolitik irgendwie für Auswirkungen bei den Menschen ankommen würde, wäre es ja so, dass vor allem der Staat geschröpft wird, indem die Reichsten, was weiß ich, x Prozent, 20, 30 Prozent, vor allem entlastet werden und Einsparungen haben. Also die Menschen, die es eigentlich gar nicht nötig haben, noch mehr Steuern zu sparen, die werden entlastet. Und jetzt frage ich mich, was wäre denn sozusagen, die andere Perspektive wäre dann so, weiß ich nicht, die Linke, die dann sagt so, wir nehmen jetzt aber, wir müssen jetzt irgendwie Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer, sagen die Grünen auch, sagt die SPD, glaube ich, auch, einführen und eben von denen, die viel haben, nehmen und die unteren, 50 Prozent des Einkommens sozusagen entlasten, der Menschen mit geringeren Einkommen entlasten. So, und das ist dann sozusagen diese Umverteilungsfrage gestellt, aber noch, also es bleibt dabei sozusagen, wir besteuern weiterhin Arbeit. Es werden jetzt irgendwie keine neuen Ideen eingebracht, wie man sonst so ein Steuersystem denn noch aufbauen könnte, wenn man es größer denkt. Plus, dann gibt es noch die ganze Frage der Daseinsvorsorge, die da mitschwingt, die ja bei den Otto-Normal-Menschen auch einfach als Steuer ankommt. Also meine Beiträge, die an die Rentenkasse abgehen, meine Beiträge, die an die Pflegekasse abgehen, meine Beiträge, die an die Sozialkasse abgehen, das fühlt sich jetzt auch erstmal als Steuer an, auch wenn es ein anderes System dahinter ist. Aber es ist erstmal eine Abgabe, die nicht bei mir im Geldbeutel landet. Und da haben einfach viele Leute das Gefühl so, hä? Und ich finde es auch krass, ganz ehrlich. Also ich bin gerade in der Rolle, dass ich sozusagen Gehälter austariere und merke, wie wenig netto von dem Arbeitgeber brutto, also von dem, was ich als Unternehmen abführen muss an Krankenkasse und so weiter, an den Staat oder an staatliche öffentliche Systeme abführen muss, dass das gewaltig ist und dass das gerade für kleine Unternehmen richtig schwierig ist, das zu organisieren. Und dann gibt es sozusagen die Menschen, die angestellt sind, die spüren, okay, ich habe zwar ein Bruttogehalt von so viel, aber netto kommt bei mir so viel an. Das führt erstmal zu einer Wut und einem Unverständnis, wenn man gleichzeitig das Gefühl hat, der Staat löst überhaupt nicht die Probleme, die wir haben, sondern die blockieren sich alle nur gegenseitig und da geht es überhaupt nicht ums Gemeinwohl und man kriegt ständig mit, dass da irgendwelche komischen Sachen verhandelt werden. Also jetzt mal aus der Perspektive von weiter weg und jetzt soll ich da eine Wahl treffen, wen ich irgendwie wähle und am Ende kriege ich vielleicht mehr Kinderfreibeträge oder sowas, aber vielmehr sehe ich da nicht als Veränderung. Und da würde mich interessieren, was habt ihr denn so, habt ihr da sozusagen Schmetterlingsvorschläge, nenne ich sie jetzt mal, wie wir aus dieser Diskussion, vielleicht aus dieser sehr eindimensionalen Diskussion, wie verändern wir Lohnbesteuerung? Oder welche anderen Vermögen besteuern wir dann auch noch, wie wir da rauskommen und wirklich überlegen können, okay, was für Möglichkeiten gibt es denn sonst noch?
Ja, vielleicht zwei Beispiele, die auch konkret in unserem Podcast genannt wurden. Eine wäre eine solidarische Rentenversicherung für alle. Das heißt, alle zahlen gleichberechtigt in die gesetzliche Rentenkasse eben ein. Und das würde sowohl eine würdevolle Rente für alle ermöglichen, als auch Ungleichheit abbauen und wäre auch gleichzeitig ökologisch sinnvoll, weil ja dann sozusagen auch wieder bei Superreichen ein bisschen was abgezwackt wird. Und man weiß ja, dass Superreiche, also der Konsum von Superreichen sehr CO2-intensiv ist. Das heißt, es wäre sozusagen sowohl sozial als auch eben ökologisch. Oder was im Podcast als sozial-ökologische Steuerreform diskutiert wurde, also zu sagen, ja, wir senken die Steuern auf Arbeit, Es wäre ein super Thema für die SPD zum Beispiel, aber auch für die Grünen, und erhöhen die Steuer oder machen eine Steuer auf Energie und Ressourcen oder gestalten die progressiv aus sozusagen. Also dass man sozusagen Produkte, Dienstleistungen, die sozusagen Basis sind, die für alle wichtig sind, die bevorteilt werden, aber in den Bereichen, wo es zum Luxuskonsum geht, zu einem Konsum, wo man sich fragen kann, ist das wirklich prioritär in der Gesellschaft, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, Luxusautos oder Schifffahrt und solche Bereiche oder so, dass man da sozusagen eine höhere Steuer hat auf Energie- und Ressourcenverbräuche oder wenn man sozusagen besonders viel verbraucht. Das hat zum Beispiel geklappt im Zuge des Kriegs gegen die Ukraine, weil da einfach ein objektiver Mangel war, dass man gesagt hat, okay, wir machen irgendwie eine Deckelung sozusagen oder machen das progressiver und das könnte man auch sozial-ökologisch einfach machen im Hinblick auf die Klimakrise, die ja auch eine akute Krise ist.
Ich glaube, es kommt wieder auf dieses Thema zurück, was Valentin am Anfang schon hatte. Es werden die Interessen Einzelner zu gesamtwirtschaftlichen Interessen erklärt, einfach um diesen Konflikt zu vermeiden. Wir müssen in die Diskussion gehen, wer trägt denn die Kosten unseres Gemeinwesens, egal ob das direkt der Staatshaushalt ist, der über Steuern finanziert wird, die wiederum den absoluten Löwenanteil machen, einfach die Lohnsteuern und sonstige Steuern auf Arbeit aus. Und in den Sozialsystemen ist es noch extremer, die sind quasi zu 100% durch Abgaben auf Arbeit finanziert. Und das ist natürlich dann, das belastet diejenigen, die arbeiten müssen, um zu leben und die vergleichsweise wenigen, die schon ohne zu arbeiten genug haben, tragen da einfach nicht bei.
Ich finde, da wird auch immer sehr schön deutlich den Konflikt oder die Komplexität, die wir bei den ganzen Themen haben. Wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit über Bürgergeld etc. sprechen, wird schnell deutlich, okay, klar, Arbeit muss sich irgendwie lohnen. Das heißt, Steuern auf Einkommen sollten möglichst reduziert werden, während, wie du jetzt auch gerade, Valentin, angesprochen hattest, Steuern zum Beispiel auf Konsum erhöht werden könnten. Aber da wird es ja jetzt gleich, und das wurde bei uns bei den Podcast-Folgen ja auch sehr schön deutlich, da wird es gleich dann auch schon wieder sehr viel komplizierter. Weil wenn man jetzt sagt, okay, gerade Luxusgüter versucht man jetzt stärker zu besteuern, wo setzt man da die Grenze? Ich meine, dass Yachten etc., Kreuzfahrten zu Luxusgütern gehören in diesem Kontext, ist, glaube ich, relativ deutlich. Aber wo genau setzen wir da die Grenze? Gleichzeitig, wenn wir das, was im ökologischen Kontext sehr sinnvoll wäre, stärker an die ökologischen Auswirkungen koppeln, durch jetzt einen stärkeren CO2-Preis etc., wird da auch schnell deutlich, dass das auch nicht überall gleich gut funktioniert. Dass Leute, die auf dem Land leben, die zum Beispiel auf ein Auto angewiesen sind, dort stärkere Schwierigkeiten mit haben und dort dann natürlich eine soziale Gerechtigkeitsfrage schnell aufkommt, über die wir auch diskutieren müssen.
Voll. Und ich würde noch ergänzen, dass halt teilweise gar nicht über diese Themen geredet wird, sondern eben Scheindebatten um Migration und Ähnliches eben geführt werden. Und ich gebe dir natürlich recht, das sind alles komplexe Fragen, aber in manchen Punkten gibt es schon auch einfache Antworten, die man sofort umsetzen könnte. Ich sag mal zwei Beispiele. Man könnte die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel senken. Das würde direkt bei den Menschen ankommen und zwar proportional eben bei den eher schlecht gestellten Menschen, weil die eben den Großteil ihres Einkommens für den täglichen Konsum eben ausgeben müssen. Das könnte man sofort machen. Und zweitens eine ernstzunehmende Mietpreisregulierung. Mietpreisdeckel und so weiter, was ja auf Bundesebene auch funktionieren würde. Und solche Beispiele, das stammen ja zum Beispiel auch von Isabella Weber, die auch immer kurz angesprochen wurde in dem Podcast, die eben gesagt hat, wie wichtig es ist, dass man eben kurzfristig Entlastungen schafft für die Menschen, dass sie merken, dass ihr Geldbeutel tatsächlich entlastet wird, was eben eine antifaschistische Wirtschaftspolitik ist, wie sie es nennt. Und dann natürlich muss man langfristig dann noch Strukturen ändern, aber diese kurzfristigen Sachen, würde ich sagen, sind wirklich ganz einfach umzusetzen und man könnte sofort damit anfangen.
Auf jeden Fall. Ich meine jetzt auch nicht, dass es hier jetzt keine einfachen Lösungen gibt auf diese Antworten. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass bei vielen anderen Themen, wo vermeintlich einfach da irgendwie argumentiert wird, das sehr viel komplexer erscheint. Wir haben an sich in der Diskussion gute Lösungen für sozial-ökologische Herausforderungen, aber die tauchen in der öffentlichen Diskussion leider immer noch zu wenig auf. Und das ist unsere Rolle auch, die stärker in den Vordergrund zu stellen.
Ich denke, also was wir in den Podcasts ja auch deutlich immer wieder rausgehört und explizit diskutiert haben, man kann ökologische Themen nicht ohne soziale Themen diskutieren. Das hängt einfach in ganz vielen Ebenen sehr eng miteinander zusammen und beeinflusst sich sehr stark gegenseitig. Und gerade wenn man nochmal diese Steuerperspektive einnimmt, da sind die Probleme der einen ganz stark die Kehrseite der Medaille von den Problemen der anderen. Dadurch, dass wir Arbeit so stark belasten mit Sozialabgaben und Steuern, ist alles, was arbeitsintensiv ist, also Pflege, Betreuung, Bildung etc., trägt unverhältnismäßig viel bei zu unserem Staatshaushalt, ist dann auch unverhältnismäßig teuer. Das, was du ja auch siehst, Hanna, da zahlen die Unternehmen einfach relativ viel dafür. Energie- und Ressourcenverbrauch, was wir eigentlich begrenzen wollen und eigentlich so weit wie möglich vermeiden wollen, trägt aber quasi nichts bei zum Gemeinwohl, weder in Form von Sozialabgaben überhaupt nicht, und auch Steuern tragen da fast nichts bei zum Staatshaushalt. Das heißt, es rechnet sich für jedes Unternehmen immer, Arbeit durch Energie- und Ressourcenverbrauch zu ersetzen. Das heißt, eigentlich die Sorte Arbeit, von der wir viel mehr bräuchten, die Pflege wird bestraft ständig in diesem System. Und die Arbeit, die zu sehr viel Zerstörung führt im Ökologischen, wird belohnt und überall geschont. Und das ist ein Problem. Und da könnte man schrittweise kleine Verbesserungen schaffen oder das System komplett vom Kopf auf die Füße stellen. Aber es ist natürlich was, wo wir zunächst mal auch ein gesellschaftliches Bewusstsein und eine gesellschaftliche Diskussion brauchen, dass das so ist, und uns von diesem medial vermittelten Bild, dass die Interessen der wenigen bestimmt auch in unserem Interesse sind, loskommen müssen.
Ja, ich finde es ganz spannend, gerade wenn man über eine ökologische, soziale Steuerreform sozusagen nachdenkt, da könnte man ja auch zu ungewöhnlichen Allianzen kommen, ne? Also wäre die Ampel nicht so grandios gescheitert und würde es die FDP schaffen, ein bisschen out of the box zu denken, was sie ja so gerne betont, dass sie das tut. Aber also dieses, ne, die Steuern von Arbeit runterzunehmen, das fordern CDU und FDP ja. Und dann müssen wir aber natürlich klären, und die Frage ist, das wird ja auch der CDU öfter vorgeworfen, dass die ja nicht geklärt ist. Sie wollen die Steuern senken von Arbeit, damit sich Leistung wieder lohnt. Aber es ist sozusagen nicht geklärt, wo kommt denn der Rest hin? Und da, Carola, zu sagen, okay, ne, es soll sich nicht mehr lohnen, Arbeit durch Energie- und Ressourcenverbrauch zu ersetzen, finde ich einen guten Ansatz, dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt eben Ressourcenverbrauch, also wirklich auch Müll, also alle Unternehmen, die einfach wahnsinnig viel Müll machen, auch mit Blick auf Krankenhäuser und so weiter, ne? Jetzt meine ich gar nicht die bösen Unternehmen in der Erdölindustrie oder so, aber auch wirklich einfach die Unternehmen, die es auch wirklich braucht, die jetzt auch in Zukunft noch braucht, müssen wir einfach Ressourcenverbrauch und Energieverbrauch besteuern und Arbeit entlasten. Und da würde ich gerne nochmal an Valentins Anfangsfrage, diese Frage, welche Ziele streben wir an? Ein Steuersystem ist dafür da, das System zu steuern. Und dann fragt man halt, in welche Richtung. Und da wäre es eben der erste sinnvolle Schritt, ist nicht mehr in Richtung Bruttoinlandsproduktmaximierung zu steuern, weil da fällt eben ja auch rein sozusagen jede Müllverbrennungsanlage, jede große Zerstörung durch Umweltkatastrophen, wo dann wieder aufgebaut werden muss, jeder Autounfall steigert das Bruttoinlandsprodukt sozusagen. Also da einfach wegzukommen von dieser Zielkomponente, als Volkswirtschaft, als Wirtschaft, als Gesellschaft, ne, da gibt's auch schon Lösungen. Des Jahreswohlstandsbericht, wo ich gehofft hätte, dass wir sozusagen auch unter grüner Regierung weitergekommen wären, weil das haben die Grünen, kurzer Werbeblock, sorry, es tut mir leid, haben die Grünen auf jeden Fall auf dem Schirm und auch schon ausprobiert. Und dann aber auch das eben runterzubrechen auf die Unternehmensebene und zu sagen, okay, was muss es denn in die Bilanzen rein? Wie werden, ne, also Alexander, Lieferkettengesetz und so da weiter, bist du wahrscheinlich näher dran, aber wie werden auch bestimmte Indikatoren, Verbräuche, CO2, aber auch, ne, wie viel Fläche versiegel ich, wie stark bedrohe ich Artenvielfalt sozusagen, welche Indikatoren, welche Standards müssen da auch in die Bilanz, da gibt es die Gemeinwohlökonomiebilanz, die wir auch in einer Folge thematisiert haben mit Antje von Dewitz von VD, dass da einfach fairere Wettbewerbsregeln dann auch unter Unternehmen sind und die einfach auf das Richtige maximieren sozusagen und nicht mehr auf das Falsche. Genau, und da ist mir auch die Mietpreisbremse sozusagen, auch wenn es irgendwie eine nette, also auch wenn es schlimm ist, wenn die jetzt auslaufen sollte bei der Regierung, die jetzt dann vielleicht kommt. Ich hoffe es nicht, aber genau, sie ist im Moment, glaube ich, nicht verlängert, das ist der Stand. Ist mir eigentlich zu wenig, sondern müssen wir nochmal schauen auf diese ganze Vergesellschaftungsdebatte auch mit Blick aufs Wohnen, Folge 6 ist es, ne, wo das auch nochmal in Tiefe diskutiert wird, was ich spannend finde. Wie kann man denn vielleicht auch die Unternehmen, die da eben jetzt gerade viel Macht auch haben in der Daseinsvorsorge, entweder behalten sie sozusagen die Immobilien, aber folgen einem anderen Ziel mit diesen Immobilien, oder es muss eben in andere Hände, weil sie nicht gemeinwohlorientiert und verantwortungsvoll mit diesem Eigentum umgehen. Und da würde ich gerne überleiten so ein bisschen zur Frage der Daseinsvorsorge, weil das, glaube ich, auch wirklich was ist, was die Leute umtreibt. Ne? Die haben einfach Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die haben Angst, aus ihrer Wohnung raus zu müssen, weil sie keine neue finden. Die haben Angst vor den Lebensmittelpreisen, die jetzt steigen. Und also nicht nur die haben Angst, sondern also mir macht das schon auch große Sorgen. Ich merke das schon auch, dass das einfach immer mehr von meinem Einkommen frisst und man dann sozusagen in diesem Hamsterrad einfach nochmal tiefer drinsteckt, immer mehr Einkommen generieren zu müssen, um sich sozusagen den eigenen Lebensstandard, auch wenn er gering sein sollte, sozusagen einfach noch leisten zu können.
Gerade ganz konkret, also vielleicht als verbindendes Element Thema Wohnung und soziale Absicherung, aber auch Steuern. Boden ist ja nun die am härtesten begrenzte Ressource, die wir überhaupt haben. Es wäre im Grunde relativ einfach, die Grundsteuern, über die wir ja sowieso gerade heftig diskutieren, obwohl die im Moment so im Vergleich zum Staatshaushalt betrachtet völlig verschwindend sind. Also das sieht man schon gar nicht in so einem Kuchendiagramm fast. Aber im Grunde wäre es völlig einfach, die Grundsteuern daran zu koppeln, wie viele Menschen auf diesem Stück Grund leben. Also ich meine, Deutschland hat ein Einwohnermeldewesen, das gut etabliert ist und auch weitgehend funktioniert. Also wir wissen, wo wie viele Leute leben. Und man könnte einfach die Grundsteuern davon abhängig machen, ob jetzt auf den 30 oder 100 Quadratmetern überhaupt jemand wohnt, ob da 5 Leute wohnen oder ob das halt leerstehende Wohnungen sind.
Ich finde das einen guten Punkt. Und gerade da wird da auch deutlich, fast alle Parteien sind sich einig, unser Rentensystem funktioniert nicht so, wie es momentan aufgebaut ist. Da müssen wir irgendwie rangehen. Nur irgendwie in der konkreten Umsetzung, in den konkreten Ideen, mangelt es da an einem gemeinsamen Vorgehen, dass man sagt, hey, dieses Thema, das ist so relevant, das ist so brisant und betrifft eigentlich so ziemlich alle bei uns in der Bevölkerung. Da müssten wir jetzt mal Parteipolitik rausnehmen, müssten wir uns an einen Tisch setzen und eine gute Lösung, die alle mittragen können, für entwerfen. Und da jetzt nicht einfach nur hinzugehen, zu sagen, ja gut, die Beiträge, die investieren wir jetzt in den Aktienmarkt und dann wird das alles auf die lange Sicht hin schon funktionieren, sondern da braucht es viel grundsätzlichere Änderungen, die an sich von der breiten Mehrheit mitgetragen werden müssen. Und da fehlt mir so ein bisschen die unemotionale, mal sachliche Herangehensweise, um diese Probleme heranzugehen, ganz unabhängig von parteipolitischen Kalkülen. Das würde ich mir konkret wünschen, sehe ich tatsächlich aber in nächster Zeit nicht wirklich umsetzbar. Man sieht es ja im Wahlkampf momentan, wie stark es sich an einzelnen Positionen aufheizt und viele Sachen einfach sehr stark parteipolitisch ausgenutzt werden auf dem Rücken der Bevölkerung.
Ja, auch spannender Punkt vielleicht aus dem kommunalpolitischen Dasein. Also man merkt richtig, wie auch da das Erstarken der AfD wirklich auch Gift ist für den politischen Diskurs. Und das meine ich sozusagen vom kleinen Stadtrat. Da ist einfach ein großer Druck da, sozusagen es noch einfacher und noch populistischer darstellen zu müssen, als es die AfD tut, um einfach die AfD nicht noch stärker wachsen zu lassen. Und diese Sorge nehme ich auch der CDU voll ab. Nur ich halte halt die Lösungen sozusagen für nicht richtig. Und wenn man jetzt nochmal auf die Lösungen schaut, ich fand es ja so witzig, in Podcast 5, glaube ich, mit Sarah Mewis hat sie gesagt, na, das Rentensystem, das ist doch eine low-hanging fruit sozusagen, das umzugestalten. Fand ich eine super lustige Perspektive, weil ja so sich niemand rantraut an das Rentensystem und auch kaum richtig grundlegende Reformen da mal angekündigt werden. Aber Fakt ist einfach, dass jemand mit einer Beamtenpension mehr verdient, mehr netto rausbekommt, als ich Vollzeitjob. Und ich gebe zu, ich ziehe da noch nicht alles raus als promovierte Ökonomin, aber weil ich eben denke, ich will gar nicht für die sozusagen großen Konzerne arbeiten, die mir da jetzt massiv Geld bezahlen, sondern habe halt so einen normalen Job, der auch dem Medianeinkommen sozusagen entspricht. Und das, ich komme da nicht dran an diese Pension. Das finde ich halt schon verrückt mittlerweile. Und da müssen unsere Systeme solidarischer werden, auf jeden Fall. Und das Absurde ist, dass man ja auch die ganze Zeit diskutiert, demografischer Wandel, ne? Wir haben nicht genug junge Leute, da können wir auch nochmal aufs Migrationsthema gleich eingehen. Aber noch viel einfacher ist es. Ich hatte eine spannende Veranstaltung mit einem Unternehmer aus dem Pflegebereich. Und der hat mir nochmal so die Augen geöffnet, wie massiv Profit gemacht wird. Wie massiv Profit gemacht wird in der Pflege. Es ist absurd. Die Leute können sich's nicht aussuchen, ob sie gepflegt werden oder nicht, sondern die kommen da halt in dieses System rein, weil sie eben jetzt auf Pflege im Alter angewiesen sind, sind auf diesen privatisierten Pflegemarkt angewiesen und werden da auch von vorne und hinten wirklich verarscht. Und dann machen halt wirklich amerikanische, kanadische, wie auch immer, also Private Equity Firmen, Vermögensverwaltungsfonds machen da echt einen Reibach und ziehen da 7-8% raus aus der Pflege. Und wer badet das aus? Das sind halt die alten Menschen, die gepflegt werden. Und die Menschen, die pflegen. Und der ist ein Unternehmer, mit dem ich da gesprochen habe, der macht das anders, der bezahlt sehr gute Löhne, der gibt denen auch also so reduzierte Arbeitszeit und hat total viele Sportangebote auch für die. Und trotzdem, sagt er, reicht es dicke für ihn, um reich zu werden, ne, dabei als Geschäftsführer. Und das, wenn du dir das, und er betrügt nicht, er sagt, in der Pflege kann man auch easy peasy betrügen, wir haben da Kontrollmechanismen im Sinne von, füll dieses Formular aus, die alten Leute müssen hier unterschreiben, ja, ich wurde heute gepflegt, aber die haben gar keine Wahl, die müssen unterschreiben, ob diese Pflegeleistung stattfand oder nicht, aber sobald sie unterschrieben haben, ist es sozusagen der Beweis, dass sie ausreichend gepflegt wurden, und das passiert aber alles unter so einem Druck und unter so einem Zwang, dass da auch gar kein Ausweg ist. Die unterschreiben das einfach, weil sonst kümmert sich ja keiner mehr um sie. Das ist sozusagen ihr einziger Kanal nach draußen oder zu anderen Menschen, diese Person, die dann unter Druck gehetzt da reinkommt, schnell irgendwas abhandeln muss, dann schnell diese Formulare ausfüllen muss, schnell sich eine Unterschrift holen muss und dann wieder rausgeht. Und wir haben dieses demografische Problem, heißt, wir finden nicht mehr genug Arbeit, also Menschen, die vielleicht auch in der Pflege arbeiten, aber wir finden sie eben auch nicht, weil diese Rahmenbedingungen so schlecht sind. Da denke ich einfach so, ganz klar massiv umdenken, ganz klar sozusagen die offensichtlichen Lösungen nehmen und umsetzen. Aber ja, in diesem vergifteten politischen Diskurs, und davon bin ich gestartet, der so stark von der AfD auch getrieben wird und der sich aber auch treiben lässt, sind diese ungewöhnlichen Allianzen also jetzt ungewöhnlich meine ich dann zum Beispiel irgendwie Allianzen aus CDU und Grüne oder Linke sogar, gar nicht möglich, weil man überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt oder ja, das mal in einem vernünftigen, ruhigen Modus zu diskutieren überhaupt. Und das macht mir wirklich Sorgen. Und ja, da frage ich mich, wie wir eigentlich da überhaupt wieder hinkommen, eine Gesprächsgrundlage zu schaffen, die das Denken dieser ungewöhnlichen, die ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlichen sind, Lösungen überhaupt möglich macht.
Ja, vielleicht einen ergänzenden Punkt, Hanna. Das ist doch absurd, dass wir in so einem Bereich wie Pflege oder Gesundheit oder auch Bildung überhaupt die Vorstellung sich so normalisiert hat, dass da überhaupt Gewinne gemacht werden sollen und da rausgezogen werden sollen, sondern das sind einfach Bereiche, die einfach wegen der Natur der Sache sozusagen etwas ist, wo kein Gewinn gemacht werden muss, sondern wo es sozusagen um die Sache geht, die umzusetzen, das menschlich zu machen, würdevoll und gerecht und sozial und so weiter.
Ja, was ich nur sagen wollte, es ist ja sozusagen aus dem Impuls heraus privatisiert worden, dass man sagt, das müssen jetzt irgendwie die effizienten Mächte des Marktes regeln, weil den Staat kostet das zu viel Geld. Ich will nur sozusagen sagen, da steckt super viel Geld drin und es ist total dumm, dass wir das sozusagen in die amerikanischen Equity-Fonds leiten, anstatt dass wir es nicht in unserem Pflegesystem einfach behalten und dadurch Pflegekosten natürlich dann auch reduzieren könnten für die Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Also klar, oder Kosten der Krankenkasse oder der Pflegekassen reduzieren könnten. Da wird ja überall gejammert, es ist zu wenig Geld da. Wir können die Pflege gar nicht bezahlen, die jetzt auf uns zukommt. Wir können die Krankenleistung nicht bezahlen, die da auf uns zukommt. Aber warum nicht? Weil jemand anderes sich den Gewinn rauszieht. Und das ist halt so absurd.
Ich würde da gleich anknüpfen, weil ich finde das einen sehr guten Punkt, Hanna, was du auch eben gesagt hast, dass man in Ruhe, sachlich und emotional über diese Themen spricht, auch in ungewöhnlichen Konstellationen versucht, Mehrheiten zu arrangieren. Und ich finde, dieses Thema hat sich durch die Podcast-Folgen eigentlich sehr stark auch durchgezogen. Immer dieses zu reflektieren, worüber sprechen wir eigentlich genau? Wie kann man das jetzt mal sachlich verpacken, ohne direkt emotional zu reagieren? Und genau mal hinter die Begriffe, mal genau hinter die Art und Weise, wie wir sprechen, zu hinterfragen. Das wurde deutlich in der ersten Podcast-Folge, wo über qualitative und quantitative Freiheit gesprochen wurde und da mal genauer hingeschaut wurde, hey, wie sieht eigentlich unser Freiheitsbegriff aus? Ist der noch aktuell? Was verstehen wir da drunter? Was versteht eine FDP da vielleicht anders drunter, die sich als liberal bezeichnet, als jetzt andere Parteien? Das wird aber auch genauso deutlich bei der Wachstumsfrage in den Folgen 4 und 5. Brauchen wir qualitatives Wachstum, quantitatives Wachstum, da einmal genauer hinzuschauen, worüber sprechen wir eigentlich, was sind unsere Zielvorstellungen und das Ganze unemotional mal zu betrachten, wo wollen wir eigentlich hingehen. Auch in der Folge 6 zum Thema Eigentum wurde das nochmal stark deutlich, wo diskutiert wurde, okay, sollten wir vielleicht die Themen Enteignung, Vergesellschaftung ja nochmal mehr in den Vordergrund stellen? Sabine Nuss hat das da auch sehr schön auf den Punkt gebracht, dass bei der Debatte um Deutsche Wohnen und Co. enteignen alle auf einmal ganz empört sind, alle laut aufschreien, sobald das Wort enteignen einfach nur im Raum steht, ohne gleichzeitig zu berücksichtigen, dass wir so etwas im Grundgesetz verankert haben, dass wir diese Möglichkeit haben. Und wir da als Gesellschaft vielleicht einfach mal sachlich drüber reden sollten, sind solche Instrumente gerade im Bereich Wohnen, aber auch in anderen Bereichen einfach mal sinnvoll darüber zu diskutieren, wie wir da unsere Ziele als Gesellschaft erreichen können.
Kleine Anmerkung am Rande, was in dieser Diskussion auch nie jemandem auffällt, dass Enteignung ja gang und gäbe ist in unserem Land. Für Braunkohletagebau wird selbstverständlich und immer schon und weiterhin enteignet, genauso für Straßenbau und hier und da für alle möglichen anderen Projekte. Also es ist nicht etwas, was es noch nie gegeben hätte. Es gibt Themen, wo das einfach gelebte Praxis ist und als selbstverständlich hingenommen wird. Und jetzt gibt es Themen, bei denen das bislang nicht selbstverständlich war. wo in die Diskussion eingebracht wird, dass es da vielleicht auch gut und gesellschaftlich sinnvoll wäre, dieses Instrument zu nutzen. Nicht nur jetzt mal eher neutraler formuliert beim Bau von Infrastruktur. Und da führt das dann zum Aufschrei. Und ich denke, das ist natürlich schon auch so ein bisschen die Frage, warum ist das berührt, dass da vielleicht Interessen, die lauter schreien können als die Bauern, deren Straßen, deren Felder in der Straße oder im Braunkohletagebau verschwinden. Aber grundsätzlich ist es einfach nicht was, was noch nie da gewesen wäre oder was nicht bislang gelebte Praxis gewesen wäre. Valentin.
Ich glaube, auf so einer Metaebene merke ich gerade, ne, es ist doch so entscheidend, dass wir diese Debatten überhaupt führen und sachlich darüber reden. Und ich will jetzt nicht sozusagen von den Medien sprechen, weil das ist natürlich viel zu undifferenziert. Es gibt super Podcasts, es gibt super Formate und Zeitungen. Es wurde auch gerade so ein neues Format gegründet, Surplus Magazin, was explizit auch kritische Perspektiven auf Wirtschaftspolitik aufwerfen möchte. Also es gibt da wirklich tolle Sachen. Aber ich sehe trotzdem insgesamt so ein Medienversagen, auch gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk teilweise, dass man einfach dieses Agenda-Setting von rechts dem so auf den Leim geht und es nicht schafft zu sagen, okay Leute, jetzt machen wir mal, keine Ahnung, einen Kanzler-Duell zum Thema Klima- oder Sozialpolitik explizit oder sowas. Oder dass, ne, dass man dann so Fehler macht auch, dass man Alice Weidel in eine Talkshow einlädt und sie ohne Ende Lügen erzählen lässt und man macht dann noch einen Faktencheck für den nächsten Tag. Aber ganz ehrlich, wer liest sich das denn durch? Und wo ist dann die gleichberechtigte Talkshow, wo dann migrantisierte Menschen eigentlich auch zu Wort kommen und ihre Sicht auf die Dinge darlegen können? Das findet dann eben nicht statt. Und ich glaube, ja, da wir da so ein insgesamt betrachtet oder es von den Medien mit sehr hoher Reichweite so ein Versagen haben, ist, glaube ich, halt die Zivilgesellschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle, ja, diese Lücke ein bisschen zu füllen und einfach diesen Stimmen eine Plattform zu bieten, so wie wir es jetzt auch versucht haben. Ja, ich kann nur hoffen, dass das dann mehr rüberschwappt sozusagen und auch in die dominanten Diskurse mehr reinkommt und wir dann wirklich mehr über die wirklichen relevanten Fragen und Antworten diskutieren, anstatt einfach diese Scheindebatten zu führen.
Ja, ich fürchte auch, die Medienlandschaft ist ein Opfer des Sparwahns und das können wir uns nicht mehr leisten, der letzten Jahrzehnte, wo einfach viele Medien, viele Journalisten leider auch massiv unter Druck sind und rechtfertigen müssen, die Arbeit, die sie eigentlich tun. Und das ist, glaube ich, schon auch ein größeres Bild, dass wir jetzt viele Jahre, Jahrzehnte einen Diskurs haben, was wir uns alles nicht mehr leisten können, sei es die Pflege, aber auch vieles Richtung Infrastruktur, soziale Sicherheit etc., was auch eigentlich eine völlige Verfälschung der Situation ist, denn gerade vieles von den Dingen, die wir uns ja nicht mehr leisten können, vor allem bei so Themen wie Pflege, Bildung, Erziehung, heißt ja, das müssen dann halt andere bezahlen. Das wird den privaten Haushalten angelastet. Das kann man ja, also den Privatjet von irgendwem könnte man einsparen, aber Pflege kann man nicht einfach weglassen. Das wird aber so getan, als könnten wir das einsparen. De facto führt das dann aber dazu, dass gerade in so Wahlprogrammen CDU, FDP, das hat man so das Gefühl, das ist von Seite 1 bis Ende Prinzip Hoffnung. Wir schaffen alle möglichen Steuererleichterungen und gestehen zu, dass private Konzerne jetzt mit dem, was wir an, sei es an Daseinsversorgung, Gesundheit, sei es an Investitionen in Infrastruktur, sei es an Transformation, ökologische Energieversorgung etc., dass wenn wir zugestehen, dass da private Konzerne dann auch noch Geld rausziehen, Gewinn rausziehen, dass es dann schon irgendwie gut werden wird. Wie genau das dann passiert vielleicht ein Wunder. Und die eigentlich notwendige volkswirtschaftliche Perspektive wird eigentlich gar nicht gedacht. Also es ist das, was man dann immer als Wirtschaftskompetenz von ja gerade CDU und FDP gelten, als super wirtschaftskompetent, aber eigentlich erschöpft sich die Kompetenz in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung und der Berücksichtigung von Konzerninteressen oder Unternehmensinteressen. Das volkswirtschaftliche Interesse, was ja eigentlich in der Politik im Fokus stehen müsste, Gesundheitsvorsorge oder Infrastruktur, was auch immer, als gesamte Gesellschaft effizient zu organisieren, das kommt überhaupt gar nicht vor. Da gibt es überhaupt keine Strategie, wie es denn passieren soll. Das reduziert sich auf letztlich Prinzip Hoffnung.
Voll, ich finde das, find das nochmal eine schöne Perspektive. Wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir nicht mehr eine Wirtschaft hat, die die ganze Zeit zeigt, was nicht geht, sondern dass wir eine Wirtschaft brauchen, die zeigt, was geht. Und ich finde dieses das Bild so lustig, das, was du auch gerade ausgeführt hast, ne? Wir müssen uns da jetzt alle irgendwie, na, also ja, wir brauchen ein Sozialmemorandum, dass, also wir dürfen jetzt keine Sozialausgaben mehr machen, wir können auch nicht ins Bildung investieren, wir müssen irgendwie ganz viel zurückstecken, um die Wirtschaft wieder zu Bauchpinseln und wieder zum Laufen zu bringen und die arme Wirtschaft, aber es ist ja eigentlich so Käse, weil die Wirtschaft eigentlich das System ist, die Organisationsform ist, die wir gewählt haben, um unsere anderen Bedürfnisse gut befriedigen zu können. Und indem wir die so organisieren, dass sie arbeitsteilig gut funktioniert, dass irgendwie die richtigen Ressourcen an die richtigen Orte kommen, dass die richtigen Menschen den richtigen Job für sich finden und so weiter und wirklich ja ihre Talente auch entfalten können und für dieses gemeinschaftliche, gesellschaftliche Interesse funktionieren können. Das ist ja eigentlich die Idee und ich fand das bei diesen in dem Unternehmenspodcast Folge 2 auch so bezeichnen, dass wir jetzt eigentlich, ich meine, die FDP und die CDU sagen das ja, wir müssen jetzt die Wirtschaft entlasten, damit sie steuerlich entlasten und so weiter, damit wir unseren Wohlstand erhalten können. Aber eigentlich sind es genau die Unternehmen, die unseren Wohlstand erhalten, die zeigen, was geht, nämlich das Wirtschaften und die anderen Bedürfnisse nämlich gut zu befriedigen. Also ich kann mich entfalten in meinem Unternehmen, ich kann mitbestimmen in meinem Unternehmen, mein Unternehmen schützt und ja schützt meine Gesundheit und sorgt vielleicht sozusagen vor sogar, dass ich gesund bleibe. Mein Unternehmen schützt die Natur und unsere Ressourcen und denkt sich kluge Lösungen aus, wie wir Ressourcen wieder einer guten Nutzung wieder zuführen können, die vielleicht verbraucht sind. Mein Unternehmen trägt bei über den Gewinn, den wir erwirtschaften, zu unseren Sozialsystemen, dass sie gut funktionieren, dass keiner Angst haben muss, dass auch wenn ich gerade in einem Sektor arbeite, der vielleicht in Zukunft nicht mehr gebraucht wird, dass ich dann tief falle, sondern auch mein Unternehmen, egal in welcher Branche, trägt dazu bei, dass diese Systeme gut funktionieren, dass ich im Alter gepflegt werde und so weiter. Das ist ja eigentlich der Sinn von Wirtschaft. Deshalb machen wir das alles. Deshalb gehen wir jeden Tag zur Arbeit, damit wir sozusagen eine Infrastruktur haben, die uns versorgt und die uns eine gute Zukunft und Gegenwart beschert. Und diese Idee, wir müssen jetzt sozusagen unsere gute Zukunft und unsere gute Gegenwart opfern, um die Wirtschaft am Lauf zu halten, ist so Banane. Es ist wirklich, mir fällt kein anderes Wort ein außer Banane. Es ist wirklich Quatsch. Und ja, jetzt fangen wir aber schon wieder an, über alles zu schimpfen, merke ich. Und ich würde jetzt gerne nochmal in eine Runde kommen, wo wir einerseits den Menschen mitgeben, ja, ihr könnt wählen gehen, ne? Ihr könnt euch jetzt für eine Partei entscheiden. Da könnte man jetzt auch nochmal fragen, was ist irgendwie sinnvoll mit dieser Stimme, mit diesem Einfluss aufs Wahlsystem sozusagen, auf unseren Bundestag und so weiter Einfluss zu nehmen. Das ist die eine Seite, aber ich habe in unseren Podcasts auch ganz oft gehört, dass die Stimme abgeben ist das eine, aber es gilt eben auch darüber, sich zu organisieren und dicke Bretter zu bohren. Also das wird jetzt nicht mit einer Wahl und einem Bundestag passieren. Und die Perspektive ist ja sogar eher so, dass es wieder eine Koalition geben wird, sei es schwarz-grün, sei es schwarz-rot, die sozusagen entweder in einen komischen Stillstand, also große Koalitionsstillstand, sage ich wieder, führt und die Probleme wieder unter den Teppich kehrt oder so Pseudoprobleme löst, die Pseudoprobleme der fetten Raupe löst, aber irgendwie es immer noch nicht schafft, in den Kokon zu kommen. Oder dann Schwarz-Grün als Perspektive irgendwie eine wir vielleicht weiter Klimaschutz machen und so weiter, aber eben auf Kosten unseres sozialen Zusammenhaltes, wovor ich auch große Angst habe, weil das natürlich die AfD und so weiter stärken wird und dann wir 2029 vor noch viel größeren Problemen stehen. Und das heißt, einerseits können wir jetzt alle irgendwie sagen, wählt, ich würde jetzt, habe ja schon transparent gemacht, bin bei den Grünen, würde jetzt sagen, okay, Team Habeck, wählt Habeck, dann wird alles gut, aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Und deshalb nochmal die Frage, vielleicht auch in die Runde, welche anderen Aktionsformen oder welche anderen Handlungsmöglichkeiten habt ihr gehört in den Podcasts? Würdet ihr auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit an die Hand geben, sagen so im Sinne von, was würde ich den Leuten raten, die irgendwie sagen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mir diese Talkshows anzuschauen, ich halte es überhaupt nicht mehr aus, was da in der Zeitung steht. Ich rate euch, macht euch ein Abo bei Perspective Daily. Ich finde die wirklich klasse. Die veröffentlichen jeden Tag einen Artikel. Es ist kein Overload. Die betten das schön ein. Man kriegt Kontext. Man kriegt eine Zukunftsperspektive. Es macht total viel Sinn. Macht euch da ein Abo. Perspective Daily. Und konsumiert Medien anders und kriegt trotzdem mit, was los ist, ne? Oder der Podcast Lage der Nation oder sowas. Finde ich auch ultra sinnvoll, sich über wirklich ausgewählte Kanäle zu informieren und dieses ganze Medienspektakel nicht mehr so mitzumachen. Das ist eine Empfehlung, die ich mal mitgebe. Ich gehe mal weiter in die Runde. Wir können das ja weiter fortführen, bis wir alle guten Tipps abgehandelt haben. Alex.
Valentin hat an der Stelle vorhin ja schon das neue Magazin Surplus auch erwähnt. Das finde ich auch eine sehr gute Möglichkeit, um an gute Informationen zu kommen, die auch sehr gut recherchiert sind von Leuten, die wirklich Ahnung haben. Und genau solche Formate, du hast jetzt auch ein paar erwähnt, Hanna, finde ich da goldrichtig, dass man irgendwie aus der Negativspirale herauskommt und gleichzeitig auch noch Perspektive sieht, in welche Richtung wir gehen können. An der Stelle würde ich jetzt hier gleich auch nochmal einen Werbungsblock einschieben, in eigener Sache von uns, von Economists for Future. Wir haben uns auch die Wahlprogramme der unterschiedlichen Parteien mehr im Detail angeschaut, durch die Brille der Wirtschaftspolitik, mit unseren Positionen, mit den Einschätzungen aus unserer Community verglichen und ein Ranking erstellt. Wenn ihr da euch vor der Bundestagswahl noch genauer informieren möchtet, welche Partei wie wirtschaftspolitisch dasteht, wie progressiv wir das sehen oder inwiefern welche Partei die Wirtschaft vermutlich an die Wand fahren wird, gerne da einfach vorbeischauen. Wir haben das alles unten verlinkt.
Dann mache ich mal weiter. Noch ein Gedanke, den ich aus dem Podcast jetzt auch mitgenommen habe, ganz stark. Nachhaltige Unternehmen sind genau diejenigen, die eben diese VWL, diese volkswirtschaftliche Perspektive mitdenken und sich nicht nur für ihre nächste Bilanz interessieren. Und dann eben auch nicht, wie jetzt die Autoindustrie nur bis zur nächsten Bilanz denkt und am Ende vor der Transformation steht, wie es Karnickel vor der Schlange. Das ist schon einfach ein großer Unterschied, ob ich da jeweils nur die eigene Bilanz im Blick habe oder auch dann eben von den Parteien her gedacht, ob die eigentlich sich mit Bilanzen irgendwelcher Unternehmen befassen und versuchen, da hier und da noch ein Bonbon zu verteilen oder eben wirklich diese Gesamtperspektive, die volkswirtschaftliche Perspektive ins Visier zu nehmen. Da fand ich jetzt bei der Lektüre der Wahlprogramme, sind mir die Linken sehr positiv aufgefallen, weil sie eben konsequent diese gesamtwirtschaftliche Perspektive denken und auch konkret sagen, ja, wie können wir das als Gesamtwirtschaft besonders effizient oder auch einfach wirklich gut lösen. Und die Klassiker CDU und FDP sind da eben wirklich sehr auf einer sehr beschränkten Perspektive aufgefallen. Und dann eben im eigenen Umfeld gucken, wo habe ich Lust, mit Leuten zu reden, zu diskutieren und mich zu engagieren. Wo macht das auch Spaß? Da findet sich eigentlich immer auch die Stelle, wo es nicht nur die Bürgerpflicht gebietet, sich jetzt mal mehr einzubringen, als das Kreuzchen zu machen, sondern wo das auch einfach Spaß machen kann und auch an jenseits des politischen Nutzens ein echter Gewinn ist.
Ja, ich würde ermutigen, geht ins Gespräch, Leute, mit Menschen aus eurem Umfeld. So ne, ganz ehrlich, jeder kennt doch irgendeinen Onkel oder Großeltern, die vielleicht sympathisieren mit Ideen der AfD oder Themen oder auch mit CDU, weil das irgendwie christlich im Namen und ne, das wählt man vielleicht aus Gewohnheit oder sowas. Und dann nochmal wirklich inhaltlich ins Gespräch zu gehen, die Menschen wirklich wissen, was steht da eigentlich dahinter und ist das wirklich christlich oder ist es das, was ihr wirklich wollt oder gibt es vielleicht auch eben Alternativen. Ehrlich gesagt, ich bin schon froh, wenn Menschen eine Partei wählen jenseits der, also die Brandmauer hält. Für mich sind es die Parteien SPD, Grüne oder Linke. Ich finde, die anderen haben das verspielt, also CDU und ja auch BSW hat ja beim zweiten Anlauf dann mit der AfD gestimmt und Kleinstparteien sind für mich auch keine Option, sondern verschenkte Stimmen bei der Bundestagswahl. Bei einer Europawahl kann man das vielleicht nochmal anders sehen. Und ich würde eben mitgehen, dass man mit Leuten mehr ins Gespräch kommt, dass man eben weg von diesen medialen Narrativen kommt, weil das dann einen auch mehr abholt und so. Und manchmal braucht man einfach auch nur so ein Ventil, um mal ein bisschen Frust rauszulassen. Und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen durchaus sehr vernünftig sind oder dann man mit denen reden kann, selbst wenn sie mit AfD-Positionen sympathisieren, weil sie einfach sauer sind und auch zu Recht, was schiefgelaufen ist die letzten Jahre in der Politik oder sich nicht gehört fühlen. Und ich glaube, so dieser direkte, reale Kontakt, dass wir da wieder hinkommen, ist einfach super wichtig. Und sich da nicht verfestigen oder jemanden überzeugen zu wollen, jetzt wird unbedingt diese oder jene Partei, aber einfach sozusagen über die Themen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dann kommt auf jeden Fall was Besseres raus, als wenn jeder in seinem eigenen Kämmerlein sitzt und Doomscrolling betreibt und diese ganzen Medien konsumiert und sich im stillen Kämmerlein irgendwie ärgert oder sowas.
Voll. Ich würde diese Runde abschließen dann mit noch ein paar anderen konkreten Tipps, auch aus den Folgen sozusagen gegriffen. Also aus Folge 1, wir erinnern uns, Klaus Dirksmeier und Silja Kraupe, die auch viel über Freiheit gesprochen haben und den eigenen Handlungsspielraum, die eigene Handlungsmacht auch und wie man die auch nutzen kann. Und da wollte ich nochmal an einen Gedanken anknüpfen, den Silja Kraupe damals formuliert hat. Irgendwie kommt so vor, dass die Menschen heute so an der Bushaltestelle stehen und die ganze Zeit überlegen, ah, wie können wir es denn jetzt irgendwie besser machen und welcher ist der perfekte Bus sozusagen, der mich sozusagen perfekt durchdacht, planvoll an mein Ziel bringt. Und zu sagen, nee, Transformation, Wandel funktioniert anders, steigt in einen dieser Busse ein und da gibt's viele und geht erstmal auf Reisen und schaut euch um und nutzt sozusagen die eigenen Fähigkeiten, die eigene Mobilität in dem Bild gesprochen. Genau, da wollte ich nochmal anknüpfen an drei Dinge, nämlich einerseits aus Folge 3 die GLS-Bank, wo ich wirklich überzeugend fand, wie die mit Geld umgehen, wie die auch Geld wieder als Mittel zum Zweck einsetzen für die richtigen Zwecke und da wirklich zu überlegen, was macht mein Geld gerade, wenn ich gerade mehr Geld zur Verfügung habe, als ich sozusagen von der Hand in den Mund brauche, dann wirklich zu überlegen, wo mache ich mir ein Konto? Sollte ich in ETFs investieren? Wo fließt das Geld dieser ETFs hin? Gibt es nicht Alternativen dazu, vielleicht eine Altersvorsorge aufzubauen oder mir Sicherheiten, Rücklagen zu bilden, die nicht eben dieses System stärken, in dem wir drin sind und am Ende wieder den Organisationen und Menschen Handlungsspielraum geben, die eigentlich, denen es eigentlich wurscht ist, ob wir hier ein gutes Leben zusammenleben oder nicht. Da würde ich dran appellieren, sucht euch die richtige Bank, sucht euch die richtigen Anlagestrategien und macht nicht einfach blind mit. Dann die zweite Sache, dieses Stimme erheben beim Einkaufen, was Antje von Dewitz irgendwie geschildert hat bei VD, dass wenn sie mit dem Fachhandel im Gespräch ist, dass es total ankommt bei ihr als produzierendem Unternehmen, was Nachhaltigkeitsstandards erfüllt und wirklich auch konsequent verfolgt, da wirklich zu sagen, okay, ich gehe, wenn ich mir Schuhe kaufe, in den Laden und frage, gibt's hier auch nachhaltig gescheite produzierte Schuhe? Also gucken, wo bekomme ich meine Lebensmittel her, unter welchen Bedingungen werden die angebaut? Also wirklich die Sachen, für die man Geld ausgibt, zu gucken, bei wem landet dieses Geld und mit welchen Intentionen handelt dieses Unternehmen dann am Ende weiter damit? Wie trägt es bei zum Gemeinwohl auch als wirtschaftendes Unternehmen? Und dann noch mit Blick auf sozusagen die große Frage des Wohnens und des Bodens. Ne, da wurde das Mietshäuser-Syndikat vorgestellt. Das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, um einfach diese Bewegung hin zu Eigentum und Boden in gemeinschaftlicher, gesellschaftlicher Hand sozusagen zu stärken. Und da vielleicht nicht direkt für einen selbst, wenn man kein Mietshäuser-Syndikatsprojekt in der eigenen Stadt hat. Wir in Speyer gründen gerade eins sind da kurz vor einem Kauf auch. Das kann man natürlich auch machen, so eine Gruppe aufziehen und ein Haus kaufen mit dem Mietshäuser-Syndikat. Aber man kann auch einfach da Geld reingeben und die Sache unterstützen. Also macht eure Stimme laut beim Einkaufen, fragt kritisch nach, legt euer Geld richtig an und unterstützt gute Initiativen, die in die richtige Richtung steuern. Und geht wählen. Gerne auch eine der Parteien, die Valentin genannt hat. Genau, und die anderen, glaube ich, auch gerne eine Partei, die sich dafür einsetzt, dass unsere Demokratie auch in Zukunft noch Mitbestimmung zulässt und Freiheitsrechte schützt und nicht einschränkt.
Genau, ich finde auch noch wichtig, zum Abschluss zu sagen, ist vielleicht ein bisschen pädagogisch, aber ich kenne auch viele Leute, die sich schon sehr stark engagieren und einen großen Weltschmerz haben und so. Und ne, wir zählen alles auf, was man irgendwie tun könnte und müsste und so weiter. Und da auch nicht zu streng mit sich zu sein und auf sich gut aufzupassen und zu sagen, manchmal kann man halt auch nicht so viel schaffen und sich engagieren und dass man einfach im Rahmen seiner Kraft und Möglichkeiten bleibt. Weil ich glaube, die sozial-ökologische Transformation ist kein Sprint, sondern eben ein Marathon. Und da muss man auch ein bisschen durchhalten. Und es soll auch das gute Leben gewesen sein am Ende und nicht ein abgehetztes, um noch ein Projekt und noch eins umzusetzen.
Mega, und vielleicht da mache ich dann auch nochmal den letzten Werbeblock. Kommt gerne rum zum Mycelium e.V., auch Folge 2, weil es ist einfacher, diese ganze Situation, diese ganze Unsicherheit, den Wandel, die Diskurse, die Gefahren und Herausforderungen auszuhalten, wenn man sich zusammentut und gemeinschaftlich handelt, und sucht euch eine Organisation, wo ihr das könnt. Entweder Mitglied beim Mycelium e.V. werden, aber auch wir als Economists for Future freuen uns natürlich über Zuwachs. Und auch bei uns könnt ihr mitmachen, wenn euch das Thema Ökonomie gepackt hat oder schon lange gepackt hat, wenn ihr selber in der Ökonomie arbeitet, wenn ihr WirtschaftswissenschaftlerInnen seid, ob BWL oder VWL, wir nehmen beide auf, gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns engagiert. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel den Community Call. Der erste findet jetzt statt am 12. Februar. Es gibt dann aber jeden Monat einen, wo ihr euch gerne mal dazuschalten könnt und uns kennenlernen könnt. Ihr könnt uns aber auch einfach so eine Mail schreiben. Wir werden aber jetzt vermehrt eine Community auch aufbauen, um dieses Thema zukunftsfähige Wirtschaft einfach auf breitere Beine zu stellen und auf breitere Schultern zu legen. Und freuen uns, wenn ihr da Teil dieser Bewegung werdet. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen guten Endspurt sozusagen bis zur Wahl, und ich wünsche euch uns allen ein annehmbares Ergebnis nach der Wahl und eine Regierung, die handlungsfähig ist und die Probleme sachlich diskutiert und nicht emotional irgendwelche Mauern gegeneinander aufbaut und sich nur streitet, sondern die wirklich am Gemeinwohl orientiert für uns Menschen handelt. Und zwar am besten nicht nur für die deutschen Menschen, das sei auch nochmal gesagt, sondern für alle Menschen, die in Deutschland leben und in Europa leben und auf diesem Planeten leben. Vielen Dank euch fürs Zuhören und alles Gute. Tschüss!
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, und bleiben wir optimistisch dabei.
Das machen wir. Danke auch meinerseits und bis zum nächsten Mal.
Danke in die Runde und bis bald.